zum Stoff des heutigen Tages überzugehen, ja bereits mit diesem Hinweis eingeleitet wurde, dass die Obenfolge aus einer Reihe von Umständen, die ich Ihnen ersparen will, heute nicht vorhanden sind, aber dafür das nächste Mal machen. Das bedeutet, dass ich sehr suche, alle Tipo, die ich heute kurz nenne und werde aus genau diesem technischen Grund viele Tipo von Büchern nennen, sich nur die Paradigmen hinzuschreiben, es mir zu ersparen, sie Ihnen ausführlich auszubuchstabieren, die bringe ich das nächste Mal nach zu den einzelnen hauptsächlichen Autoren. Das nächste Mal bedeutet im Übrigen nicht nächste Woche, sondern heute in zwei Wochen, wie Sie den Ankündigungskalendarium am Institut vielleicht schon entnommen haben, weil ich die ganze nächste Woche in Chicago auf der Jahrestagung der American Department of Education bin und daher erst am Montag vor dem übernächsten Mittwoch nach Wien zurückkomme. Chicago ist im Übrigen im Winter wirklich kalt und noch dazu habe ich zwei relativ ausführliche Referate dort zu halten und an einer Sitzung vorbereitet teilzunehmen. Es ist also alles im Allgemeinen nicht so, dass ich es mir gut gehen lasse und Sie schuften müssen, sondern ich schufte einerseits ebenfalls. Wo sind wir also? Nach unseren bisherigen Diskussionen gelandet. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben, anhand der Grafik, die komplizierter ausschaut, als sie ist. Der Kern der heutigen Vorlesung besteht darin, dass wir uns mit der zweiten Generation in der Nachfolge der Gründerväter der Social Anthropology auseinandersetzen wollen. Die Gründerväter der Social Anthropology waren Bronislaw Malinowski und Bertie Brown. Die erste Generation haben wir das letzte Mal diskutiert, Evans Richard, Sir Raymond Firth und Mayer Fortress. Heute sind wir bei der zweiten Generation angelangt. Und das Charakteristische für diese zweite Generation ist, dass sich die bis dahin relativ kompakte und einheitliche Tradition der Social Anthropology, auch wenn sie da schon unterschiedliche Akzente hatte, die wir erwähnt haben, auszudifferenzieren beginnt. In unterschiedliche Richtungen, die sich voneinander wegbewegen, entwickelt. Im Wesentlichen werden wir von drei Richtungen sprechen, heute und vielleicht noch am Beginn der nächsten Stunde, und dann unseren Überblick über die Geschichte der britischen Social Anthropology abzuschließen und zu den anderen beiden Traditionen überzugehen. Dabei auch zeitlich das nächste Mal wieder etwas zurück in die Vergangenheit. Wenn wir ja zum Beispiel die Franzosen bei Durkheim verlassen haben und dann zu Radcliffe Brown übergegangen sind. Und wenn wir die Amerikaner, wie Sie sich erinnern, bei Boas verlassen haben, also bei den anderen Richtungen waren wir irgendwo bis zur Jahrhundertwende gelangt. Heute in der Diskussion der jüngeren Traditionen der British Social Anthropology befassen wir uns ausschließlich mit Personen, die nicht ausschließlich, sondern mehrheitlich bereits mit Personen, die entweder im Laufe der letzten 15 Jahre erst gestorben sind oder noch am Leben sind. Das geht dann schon relativ nahe an die jüngste Vergangenheit heran. Die drei Richtungen, um es kurz vorwegzunehmen, von denen heute und vielleicht noch am Anfang der nächsten Stunde die Rede sein wird, sind einerseits eine eher traditionellere Weiterführung der Kernanliegen der British Social Anthropology, wie sie bis zur ersten Generation vorlag, auch in der zweiten Generation. Diese eher traditionellere Weiterführung ist vor allem durch die beiden Namen von Ernest Gellner und Jack Goody markierbar. Obwohl es hier eine Reihe von anderen wichtigen Autoren gibt, die wir am Rande erwähnen werden. Das ist also die erste Richtung, die etwas traditionellere, wenn auch nicht ideenlose oder uninnovative, aber doch traditionellere Weiterführung der bisherigen Haupttraditionen. Die zweite Richtung, die sich davon deutlich abgrenzt, hat sich selbst den Namen gegeben und wurde von anderen auch so genannt als Manchester School of Anthropology. Das hat nicht nur den evidenten Grund, dass der Sitz dieser Arbeitsrichtung in der Stadt Manchester war, im Unterschied zu den anderen Richtungen, sondern den noch viel entscheidenderen, das werden Sie mir noch als motorisch bekannten Austria-Anhänger sicher nachsehen, diesen sozialgeschichtlich und nicht uninteressanten Hinweis, dass der Chef dieser Richtung, Max Buckman, alle seine Mitarbeiter und die meisten Dissertanten in der Regel fast als Pflichttermin dazu verdammte, mit ihm zusammen Manchester United-Spiele am Wochenende ansehen zu gehen. In dieser Hinsicht kann ich Sie beruhigen, das haben Sie von mir nicht zu befürchten, auch wenn das sicher nicht Ihre größte Sorge ist. Die dritte Richtung, die von den beiden anderen sich dadurch unterscheidet, dass einige ihrer wichtigsten Opponentinnen weder in Cambridge saßen, wie Kellner und Gooding, noch in Manchester saßen, wie die Manchester School, sondern hauptsächlich in Oxford zu Hause waren, kann man als die strukturalistischere Variante des britischen Funktionalismus oder Strukturfunktionalismus bezeichnen. Diese strukturalistischere Variante wurde vor allem vertreten und wird vertreten von den beiden noch lebenden Mary Douglas und Robbie Needham sowie von dem inwiefern verstorbenen Sir Edmund Leach. Die zuvor erwähnte Manchester School umfasst sehr, sehr viele, die mit Max Buckman zu den Manchester United Spielen gegangen sind, aber die bekannteren unter ihnen sind Victor Turner, der dann später nicht unbedingt um den Fußball zu entfliehen in die USA ging, und vor allem als eine der wichtigen, starken Frauen, mit denen wir es in dieser Generation erstmals in der britischen Sozialpolitik zu tun haben, eben Mary Douglas auf der strukturalistischen Seite, hier auf der Seite der Manchester School, Audrey Bridget. Soweit der erste grobe Überblick. Also in Cambridge saß hauptsächlich die traditionalistischere, wenn Sie so wollen, Richtung. In Oxford saß hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, in Oxford die strukturalistischere Variante und in Manchester saß die sogenannte Manchester School, bei der wir, um sie von den anderen beiden zu unterscheiden, hinzufügen sollten, dass sie eben interaktionistisch, das heißt auf die Handlungen zwischen Menschen hinorientiert war und auf Konflikte. Ja, die strukturalistischere Variante eben nicht so sehr auf Handlungen und Konflikte, also auf Grundstrukturen der Gesellschaft sich konzentrierte. Und insofern ist es ganz sicher so, dass diese Richtung zunehmend und intensiver sich mit dem französischen Strukturalismus ihrer Zeit auseinandersetzte, den wir noch nicht behandelt haben, aber den wir behandeln werden. Diese Autoren sind also Zeitgenossen des großen französischen Anthropologen Claude-Lévi-Strauss, den man so schreibt wie die Jeans, aber nicht so ausspricht, weil er Franzose ist. Claude-Lévi-Strauss. Und diese Gruppe, vor allem Sir Edmund Leach, setzt sich ganz intensiv mit diesem französischen Strukturalismus auseinander, um auf diese Weise neue Elemente für ihre Variante von Ethnologie aufzusaugen, davon zu lernen, sie zu überarbeiten. Fragen zum Überblick.
Ich war zunächst etwas verwirrt, aber es ist egal, wo ich anfange mit den Generationen. Sie haben zweimal in Tafeln geschrieben, dass der Total die erste Generation sei. Es ist aber ein Gründerfall. Es ist egal, wo man anfängt.
Ja. Ich habe nicht dafür geschrieben, dass Eric Brown erste Generation des britischen Social Anthropology ist. Ja, der funktionalistischen Richtung ist ein Gründervater. Wenn man die Gesamttradition der Ethnologie in Großbritannien nimmt, dann ist er erste Generation mit folgenden Evolutionisten und Evolutionisten schon am Ende. Kann ich noch weitere Shadows aufklären? Bitte? Warum steht was?
Im ersten Kreis,
das
ist
Edward Richard. Das dort?
Im ersten Kreis.
Da steht RB, Red Brown. Emmy Glückheim. Emmy Glückheim, da gehen zwei Richtungen weg. Eine nach Frankreich und eine nach England. Und da gibt es die Genealogie her.
Ich habe mich gefragt, ob es ein nicht über Cambridge tun, aber auch für die Schulen sicher trotzdem.
Es gibt keine Cambridge School. Er sitzt auf der Universität Cambridge, Department for Social Anthropology. Ja? Aber man spricht bei den damaligen und auch bei den heutigen Technologen, die in Cambridge sitzen, nicht von so einer Denkschule oder einer Denkrichtung, die relativ kompakt ist wie bei der Manchester School, weil das schon etwas anderes war. Da war ein Team da, die von den selben Überzeugungen gekriegt waren und über fast zwei, wenn nicht zweieinhalb bis drei Generationen in dieser Richtung gearbeitet haben. Also Edmund Leach war einer, der in Cambridge gesessen ist, neben anderen, die in Oxford gesessen sind. Und alle diese drei wichtigsten Namen haben sich intensiver als die zwei anderen Richtungen mit dem Strukturalismus auseinandergesetzt, mit dem französischen Strukturalismus.
Ja. Das ist immer ein versteckter Deck in der Wahrheit.
Ja, ich habe versucht, Ihnen da Zeithorizonte hinzuschreiben. Und mein Hauptanliegen war, Ihnen klarzumachen, dass wir mit den Hauptpersonen hier in den 60er Jahren gelandet sind. Einige Nebenpersonen, die in der Richtung der traditionelleren Weiterführung der Social Anthropology arbeiten, sind schon früher am Werk. Das sind die zwei, Siegfried Nadel und Christoph von Führer-Hellendorf, beide Österreicher, die in England wichtige Anthropologen werden. Und 39 bis 48 wendet sich ein Deutscher, auf den wir noch zu sprechen kommen, der zuvor ganz intensiv zum Test um Evans Richard dazugehört hat, ab von der britischen Social Anthropology und begründet und verstärkt die Tradition der deutschen Sozialanthropologie, die im Zweiten Weltkrieg eine recht starke Aufmerksamkeit genommen. In welchen Klammern? Günther Wallmann, achso, dass er in Kenia gearbeitet hat. Wenn wir schon bei den geografischen Zuordnungen sind, dann lassen Sie mich auch das noch vorwegnehmen, dann haben wir den großen Überblick mal, bevor wir uns dann in die Details stürzen, soweit wir dazu Lust und Laune haben. Aber es ist schon wichtig, diese Groborientierung einmal sich gut einzuprägen. Weil wenn da Unsicherheiten bleiben, glauben Sie mir, das aus eigenem Wissen und Erinnerung als Student, die können 10, 15 Jahre lang nachbringen. Deswegen ist mir das auch wichtig, dass Sie da den guten Überblick haben. Also ähnlich wie Leo Slezak, der für seine Puntenhaftigkeit als Opernsänger bekannt war und von dem berichtet wird, dass er, als er einmal auf die Bühne kam, die Zuflöse ihm zuflüsterte, in diesen heiligen Hallen, Herr Kammersänger, in diesen heiligen Hallen, die in der Mitte Zornflöte dienen sollte, soll er darauf geantwortet haben, keine Details, bitte welches Stück. So, in dem Sinn sind Sie gebeten, sich auf den großen Überblick zunächst zu erarbeiten. Die regionale Zuordnung bei der Manchester School ist recht einfach. Die waren hauptsächlich im südlichen Afrika tätig. Das südliche Afrika ist, wie Sie sicherlich wissen, mehr als Südafrika heute. Vor allem in der britischen Kolonialzeit, mit der wir es hier zu tun haben, war ein Zentrum des südlichen Afrika. Der sogenannte Copper Belt, der Kupfergürtel, ein zentraler Ort der Bergwerk- und Minentätigkeit der britischen Kolonialmacht. Und dieser Kupfergürtel erstreckte und erstreckt sich zum Teil noch immer, weil er noch nicht völlig abgebaut und abgeschürft ist, durch das damalige Northern Rhodesia in Nyasaland. Heute ist Sambia der Staat, der aus der Unabhängigkeit vor allem die Northern Rhodesia erlangte, und Nyasaland wurde in der Unabhängigkeit zum heutigen Malawi. Max Gladman selber stammte allerdings sehr wohl aus Südafrika und von daher sind einige seiner Studien in Südafrika auch dann später angesiedelt gewesen. Das verweist uns schon darauf, dass zumindest ein nicht unwichtiger Teil der Autoren, mit denen wir es hier zu tun haben, die bei Evans Pritchard und Meyerhoff ausgebildete starke Orientierung auf Afrika südlich der Sahara fortsetzte und intensivierte. Das trifft nicht nur für den jüngeren Zeitgenossen von Evans Pritchard und Günter Wagner zu, das trifft auch unter den Haupttraditionen der britischen Social Anthropology in der traditionelleren Weiterführung als Afrika-Orientierung zu für Siegfried Nadell, wie ihn die Engländer nennen, seinem Hauptwerk Black Byzantium. Das trifft auch zu für Jack Goody, der als Westafrika-Spezialist begann. So dass ein Gutteil der traditionelleren Richtung und der wesentliche Teil der Manchester School diese ganz, ganz starke Orientierung auf Afrika hatte. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass nach dem Ersten Weltkrieg ein Großteil der anderen Kolonialmächte, mit Ausnahme der Franzosen, aus Afrika vertrieben waren, wie etwa Deutschland oder teilweise Italien. Und damit sich nicht unbedingt ein verstärktes Interesse daran bemerkbar machte, dass die Ethnologen als Kolonialexperten in Afrika tätig werden sollten. Dieses gezielte Interesse an der britischen Anthropologie gab es eigentlich selten seitens der kolonialen Mächte. Aber was es sehr wohl gab, das waren wesentlich mehr Funds, wesentlich mehr Forschungsgelder, wesentlich mehr Posten und auch eine Argumentation von vielen Anthropologen, die im Sinne von angewandter Forschung und im Sinne von Gesellschaftsrelevanz glaubten, dem britischen Empire hier Dienste leisten zu müssen. Man muss sehen, dass das nicht nur eine Eigendynamik hatte, sondern sich sehr, sehr stark in internationaler Konkurrenz bewegte zu etwas anderem. Dieses andere war for better or for worse, mit all seinen Vorzügen und all seinen Nachteilen, die deutsche Afrika-Forschung. Deutsche Afrika-Forschung, das sollte man auch aus einer kritischen Retrospektive, die wir uns heute leisten können, ist auch ein Luxus, möchte ich betonen, sollte auch aus der kritischen Retrospektive der Gegenwart heraus doch insofern anerkannt werden, als sie einfach eine führende regionale Forschung ihrer Zeit war. Von 1880 bis etwa 1930 kann das weitgehend ohne Einschränkungen mal feststellen. Einer der Begründer der deutschen Afrikaforschung war jemand, auf den man als deutschsprachiger Mensch auch heute stolz sein kann, nämlich Heinrich Barth, der in der zweiten Hälfte Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich einer der entscheidenden Vorläufer von guter, lang andauernder Weltforschung vor Barth war. Wenn wir immer nur hören, dass Boas oder Malinowski oder sonst jemand die Weltforschung erfunden hat, dann sollten wir zumindest darauf insistieren, im freundlichen Dialog mit unseren englischsprachigen und französischsprachigen Kollegen, dass es da schon ein paar ganz, ganz entscheidende Vorläufer gab, die in Deutschland und Österreich ausgebildet waren, ohne die das ganze Großprojekt der Weltforschung, auf die wir heute so stolz sind, wahrscheinlich so nie zustande gekommen wäre. Und einer davon war in Afrika Heinrich Barth. Deutsche Afrikaforschung hatte, das sollte man ebenfalls unterstreichen, sehr oft Expeditionen und Weltforschungen betrieben, die nicht unmittelbar von kolonialen Interesse geprägt waren, manchmal schon, aber manchmal auch nicht, weil sie eben auch in Westafrika und in anderen Regionen tätig waren, wo Deutschland keine Kolonien hatte. Und um die 20er und 30er Jahre, bei denen wir hier nochmals anknüpfen, sah sich daher Großbritannien veranlasst, seine Ethnologie, gerade auch in Bezug auf den schwarzen Kontinent, wie es genannt wurde, auf die Höhe des Wissens der Zeit zu bringen. Ich will es einmal neutral formulieren, weil das am ehesten der Sache gerecht wird. Es gab auch kolonialpolitische Interessen dabei, aber die erklären das Ganze nicht erschöpfend. Sie sind ein Teil der Sache, aber nicht das Ganze. Dabei spielt eine große Rolle, dass eine ganz spezifische Stärke der deutschsprachigen Forschung vorzuweisen war, die nicht wir Ethnologinnen und Ethnologen uns auf unsere Hüte heften können und sollen, nämlich die Sprachwissenschaft. Das kommt aus der großen deutschsprachigen Tradition der Philologie heraus, die seit der Aufklärung über Herder und die großen Enzyklopädisten der deutschen und anderer Sprachen in der Romantik und in der Spätromantik her sich an den deutschen Reden stärker als irgendwo sonst etablieren konnten. Die systematische Erarbeitung außereuropäischer Sprachen war tatsächlich etwas, das um 1920, 1930 kaum jemand so intensiv, so gut und so detailreich betrieb wie deutschsprachige Forschung. Primär in Deutschland, zum kleineren Teil aber auch in Österreich. Der wichtigste unter den Afrika-Linguisten war ein gewisser Dietrich Westermann, bis heute wahrscheinlich ein ganz großer seines Faches. Warum ich Ihnen das alles erzähle im Zusammenhang mit der Geschichte der British Social Anthropology, das hängt mit dem Londoner Africa Institute zusammen, das etwa um 1910 vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges gegründet wurde und in das die wichtigsten Vertreter und Forscher aller anderen Länder, die sich mit Afrika befassten, auch eingeladen wurden, mitzuwirken. Vorstand oder als Korrespondent oder als Artikelschreiber. Der besagte Dietrich Westermann war von vor dem Ersten Weltkrieg bis zum Kriegsausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 Vorstand des Londoner Afrika-Institutes und damit eine der wichtigsten Personen, die internationale Vergabe von Geldern für junge Dissertanten und deren Feldforschungen und Empfehlungen für Osten an der einen oder anderen Universität auszuschreiben hatte. so vernetzt war, also unter den wichtigsten europäischen Kolonialmächten, die Ethnologie vor Kriegsausbruch in Krieg II, dass es selbstverständlich war, dass ein junger Student wie Günter Wagner von seinem Hamburger Betreuer Tivenius gebeten wurde, vielleicht einmal seine erste Feldforschungserfahrung in Amerika bei Franz Boas auszuprobieren, was Günter Wagner machte. Im Südwesten der USA eine Feldforschung unter den indigenen Gruppen mit einer sehr guten Dissertation. Und danach sagte ihm Tivenius, sein Betreuer an der Universität Hamburg, du, ich habe in Deutschland noch keinen Job. Das mit dem Kulturrelativismus da drüben beim Boas, ganz klar ist mir das eh nicht, ob das wirklich die Zukunft ist. Als nächstes schauen wir das beim Londoner Afrika-Institut bei Malinowski und bei seinen Schülern, bei uns Bücher zum Beispiel, was lernst, und dann sehen wir weiter. Sodass Günter Wagner tatsächlich eigentlich in seiner Kernausbildung für die Ethnographie Kenias in den 30er Jahren nicht nur ein klassischer britischer Sozialanthropologe wurde, sondern, wenn man es genau nimmt und sich anschaut, was währenddessen in Deutschland und Österreich an den ethnologischen Instituten los war, dann war der Günter Wagner wahrscheinlich damals schon der bestausgebildete deutsche und deutschsprachige Ethnologe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Tragik in diesem Fall ist, dass er keineswegs mit dem Nationalsozialismus sympathisierte, aber sich bei Kriegsausbruch noch anders fühlte, in seine Heimat zurückzukehren und nicht in Großbritannien zu bleiben. Der deutsche Verfall auf Polen war ja mit ein Grund, warum man als deutscher Staatsbürger sofort Angehöriger einer gegnerischen Nation wurde in Großbritannien, im September 1939. In Deutschland war Günter Wagner daher aber auch zunächst nicht sehr gelitten, weil er unter dem NS-Regime als jemand, der jetzt 15 Jahre lang hauptsächlich in den USA und in Großbritannien herumgekrebst ist, natürlich auch nicht gerade mit offenen Armen empfangen wurde. Günter Wagner, Tragik wieder Lebenswege im Dritten Reich, entschied sich dafür, seine Treue zum Regime halt irgendwie unter Beweis stellen zu müssen, wenn er einen Job haben wollte, und wurde ein Hauptreferent im Propagandaministerium von Josef Goebbels und der oberste Zensor für alle ethnologischen Publikationen während des Dritten Reiches. Nach dem Krieg haben Alex Richards, Meyer Fortes und viele andere seiner früheren Kollegen aus Großbritannien ihn bescheinigt, dass er an sich immer ein anständiger Ethnologe gewesen sei. Es kam allerdings schon heraus, dass er während des Krieges im Goebbels-Ministerium große Pläne für die Rekolonialisierung von Deutsch-Ostafrika, wie er es nannte, entwickelt hatte, und dessen Nordteil war Kenia in diesen Plänen. Insofern war nach dem Krieg für Günter Wagner auch kein gutes Leben mehr in Deutschland. Er galt als belastet und hat seine letzten Jahre in Südafrika verbracht, wo er nicht besonders aktiv war als politisch tätiger Mensch, wie man zunächst vermuten könnte, sondern sich auf Ethnographien in Namibia und im heutigen Südafrika konzentriert hat. Etwas günstiger sieht die deutschsprachige Connection in anderer Hinsicht aus. Ich hatte immer wieder betont und möchte das jetzt schon noch einmal hervorkehren, dass gerade im Bereich der britischen Social Anthropology es eben eine sehr starke Kontinuität deutscher und deutschsprachiger Einflüsse gibt, die ist uns sozusagen sehr nahe von der Ideengeschichte her. nicht nur durch die Personen, aber auch durch die Personen. Ohne Personen geht gar nichts im Leben, zum Glück, wie wir wissen. Also auch hier zuerst einmal ein Verweis auf die Personen. Malinowski hatten wir schon erwähnt, ja, und Krakau. Jeder Pole und jede Polin unter ihnen würde zwar auf die Uhr springen, aber ich berufe mich auf Ernest Geller, der mal gesagt hat, um 1910 war Krakau ein intellektueller Vorort von Wien und darauf insistiert hat, dass man Malinowski nicht verstehen kann, ohne seine Bezüge zum Wiener Denken seiner Zeit. Das hatten wir auch schon vorgestrichen. Günter Wagner haben wir als zweite Person erwähnt und nun diese beiden, Siegfried Gnadl und Christoph und Werner Hemmender. Der Siegfried Gnadl, wie man auf Wienerisch auf jeden Fall sagen müsste, war ein Musikwissenschaftler, der sich für osteuropäische Musik sehr stark interessierte, hatte einen Abschluss von 1932 hier von der Uni Wien in Musikwissenschaften und zog es dann vor, wie er später in der Biografie schreibt, schon aus Sorge um den wachsenden Antijudaismus, würde ich bevorziehen, sozusagen statt Antisemitismus, zu wandern nach Großbritannien. Dabei muss man sagen, dass er nicht etwa, also vor 1938 sowieso nicht gezwungen wurde, auszuwandern. Er zog es vor, es schien ihm sinnvoll zu sein, die Geschichte hat ihm im Großen und Ganzen recht gegeben. Er wurde auch dort in Großbritannien dann in seiner zweiten Ausbildung zum Ethnologen ein hochinteressanter Fortsetzer der Haupttraditionen der britischen Sozialanthropologie. Vor allem mit seinem Werk A Black Byzantium, ein schwarzes Byzanz, in dem er sich darum bemühte, die kreative Eigenleistung afrikanischer staatlicher Gesellschaften, insbesondere des historischen Benin, herauszuarbeiten. In einer Zeit, wo das nicht so selbstverständlich war, weil viele koloniale Darstellungen Afrika ja gerne als zurückgeblieben, als nicht wirklich schöpferisch und so weiter und so fort darstellten, ist das schon ein durchaus positives Verdienst von Siegfried Gnadl, der außerdem in einer Hinsicht über seine Vorgänger hinausging, indem er nämlich die Thematik des interkulturellen Vergleichs besonders betonte. Das klingt zwar schon an bei den Vorläufern, vor allem bei Evans Richard Mayer Ford des African Political Systems, wo politische Systeme in Afrika miteinander verglichen werden. Das klingt schon an, aber das entwickelt Mayer Ford in einer Weise weiter, die bis heute interessant und spannend ist. Sie wissen vielleicht, dass ich mich in den letzten paar Jahren sehr intensiv mit der Methode des Vergleichs befasst habe und ein Buch herausgegeben habe mit Richard Fox zum Thema Anthropology by Comparison. Ich glaube, dass Siegfried Gnadl vor allem in dieser methodischen Hinsicht bei der Frage, wie kann man und wie kann man nicht unterschiedliche Gesellschaften trotz all ihrer historisch gewachsenen Besonderheiten miteinander vergleichen und bis wohin kann der Vergleich gehen? Was erlauben diese Aussagen? Welche Reichweite haben diese Aussagen in all dieser Hinsicht, die letztlich damit zusammenhängt, ob wir der Meinung sind, dass man Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen sehen kann oder nicht sehen soll? Wenn man sie sehen will und kann, dann wird man nach Vergleich suchen. Wenn man sagt, jede Gesellschaft kann nur aus sich allein heraus entstanden werden und man kann nicht über kulturelle Grenzen hinweg irgendwas Gemeinsames begonnen, dann wird man vielleicht nicht verfolgen. Also in der Hinsicht, vor allem halte ich Siegfried Gnadl für einen wirklich interessanten Denker seiner Zeit, der uns auch heute noch etwas zu sagen hat. Jana Salbert, die Sie kennen als wichtige Lektorin an unserem Institut, hat über ihn eine Dissertation verfasst, die auch in England beachtet wurde. ähnlich von dem Verleihen, da habe ich selber noch kennengelernt, als er mir lachend in Nepal, ich 18-jährig, er 60-jährig oder 70-jährig, erklärte, dass sich in Nepal überhaupt nichts geändert habe, während wir irgendwie uns an 10 dicken deutschen Touristen vorbeigefielten. Wies er mich darauf hin und deswegen und anderem mag ich ihn noch immer. Wies er mich darauf hin, dass sich in Nepal gar nichts geändert habe. Früher hätten die Einheimischen halt dicke Schwärme wie die Jagd über den Himalaya getrieben und heute. Büßer Change, Büßer Rest der Menschheit. Das ist schon klassischer Funktionalismus. Ja? Die Dinge ändern sich zwar, aber nicht in Wahrheit. In Wahrheit bleibt das Grundsystem dasselbe. Das, wenn ich mal was aus Anekdoten und Situationen heraus begriffen habe, dann durch diese Bemerkung 1971, oder das war vom Führer Hennendorf, dass sich die Dinge eigentlich doch nicht ändern. Die Geschichte ist zwar da, aber die Grundstruktur ist dieselbe und die Einzelelemente sind halt so austauschbar wie Jags durchgerissen. Der stammt aus einem adeligen Haus, das über viele Jahrhunderte hinweg der Familie Habsburg treue Dienste erwiesen hat und ich sage das ganz unironisch und respektvoll. Vor allem im internationalen Militär- und diplomatischen Dienst waren die Vorgänger für Heimdorf, also da durchaus prominente Kräfte im Dienste des Hauses Habsburg. Sie sind mir auch ein bisschen zu laut in der dritten Reihe, wenn ich Ihnen das freundlich und gelassen zurufen darf. Ja, ich bin ein bisschen zu laut. Für der Hennendorf, auch da wieder Gebrochenheit und bitte keine Vorverurteilungen, auch wenn Sympathien aus heutiger Sicht immer eher bei der Heimseite zurecht sind als bei der anderen Seite. Für der Hennendorf war, wie er selber durchaus zugegeben hat, von 1933 bis 1938 Mitglied der illegalen NSDAP in Österreich. Er hörte seine ersten Vorlesungen allerdings, weil ihm das in Wien mit der damaligen missionarisch orientierten Wiener Schule der Kulturkreislehre irgendwie gestunken hat. Allerdings vor allem in London bei Malinowski verliebte sich nie das Vorkommen, sondern unter Studierenden in eine nette Studentin, die neben ihm saß und heiratete sie, das kommt, also da ist nicht mehr vor. Die Heirat war ziemlich wichtig, nicht nur weil Lady Heimendorf eine äußerst charmante Dame war, wie ich auch bestätigen kann, sondern weil 1938 sich wirklich für die Heimendorfs eine spezielle Frage stellte. Er war schon auf jeden Fall schon in Indien gewesen. Er hatte bis dahin, ähnlich wie Günter Wagner, damit geliebäugelt, dass sich eine deutsche Variante von Social Anthropology gegen die ganzen spekulativen Richtungen der Wiener Schule der Kulturkreislehre und die Diffusionisten in Deutschland behaupten könnte. Das war an sich keine schlechte Idee, finde ich ja selber. Sie merken heute, dass meine Sympathien aus heutiger Sicht für die britische Sozialanthropologie verbreiten sie ja gar nicht. War damals auch eine schlechte Idee und die Zeit war total dagegen. Herr Hennendorf entschied sich, nach innen zu gehen, Feldforschung zu machen. Der Anschluss kam, er wurde interniert, wie Malinowski 25 Jahre vor ihm, als Angehöriger einer fremden Nation, dem der Krieg bevorsteht, und bald darauf freigelassen, weil er mit seiner britischen Frau zusammen darum ansuchte, weiter im britischen Bereich tätig sein zu dürfen und auf der britischen Seite zu arbeiten. Ab da beginnt der Heimdorf Karriere innerhalb des Empire. Es war innerhalb Deutschlands so, ich habe im Moment gerade, vielleicht sind manche unter Ihnen darunter, ein Seminar laufen zu dem Thema. soweit wir heute vor diesem Seminar wissen, war es so, dass Führer Hemmendorf nicht sofort mitteilte, dass er Deutschland und dem Dritten Reich Ade sagt, aber doch zunehmend. Während dem Krieg erschienen im Deutschen Reich noch einige Titel von ihm, teilweise von höchst seltsamer Aussagekraft, wo man nicht genau weiß, ob das Mache der Verleger war. 1945 war aber längst klar, dass er auf der britischen Seite geblieben war, der tätig war mit seiner Frau, die britische Staatsbürgerschaft ansuchte, die Deutsche abgelegt hatte, 1946 um Doppelstaatsbürgerschaft britisch und österreichisch ansuchte. Und der Kern der Sache ist, er ist einer der großen Ethnographen der britischen Social Anthropologie geworden. Während des Zweiten Weltkrieges schon in Indien, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Unabhängigkeit Indiens und Nepals, vor allem im Himalaya-Gebiet, die bekannteste seiner großen Biografien, von denen es mindestens 6 oder 7 gibt, The Sherpas of Nepal,